Guten Morgen. Sieht gut aus von hier vorne. Wir haben einen guten Gott. Und ich kann Gott so oft nicht verstehen, obwohl er meine Sprache spricht. In der Bibel erfahren wir, dass wir einen Gott haben, aber dieser Gott ist trotzdem drei. Wie geht das? Eins gleich drei? Mathematiker vor, könnt ihr mir das beweisen? Ist irgendwie komisch, schwierig, oder? Oder drei gleich eins? Ihr könnt das ja mal in einer Prüfung versuchen zu verwenden. Mal gucken, ob die eure Lehrer oder Professoren damit einverstanden wären. Aber so ist unser Gott für uns mit unserem Verstand manchmal nicht so richtig zu begreifen. Und unser Gott hat sich uns auch in dieser dreifachen Weise offenbart. Da ist der Vater, der uns so sehr liebt, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn zu geben. Für uns, um für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und dann, als Jesus nach seinem Tod wieder aufgefahren ist in den Himmel, hat er uns versprochen, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. Den Vater bitten wird, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. Und das hat er getan. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns überführt von Sünde und der uns ausrüstet mit den Gaben des Geistes. Und trotzdem ist alles eins. Man kann das nicht mal trennen. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann euch das nur so sagen, wie ich das in der Bibel lese. Und an dem Punkt muss ich anfangen zu glauben. Glauben, dass es wirklich dieser Gott ist. Und ich habe das schon öfter gesagt, immer dann, wenn ich begreife, dass Gott meinen Verstand übersteigt, ist das für mich ein inneres Zeugnis, dass es diesen Gott geben muss. Und dass dieser Gott wirklich so viel größer ist. Nämlich in dem Moment, wo ich begriffen habe, wie Gott funktioniert, stehe ich ja über Gott. Und solange er mir immer wieder beweist, dass er über mir steht, zeigt es mir, dass er größer ist und dass er alles in der Hand hat. Ich werde heute und auch bei den nächsten Male, wenn ich predige, über das geistliche Leben als Christ sprechen, darüber, was der Heilige Geist für uns und in unserem Leben tut, was für eine Aufgabe er hat. Und man kann da in beiden Richtungen extrem werden. Man kann sagen, der Heilige Geist, das ist nur Gott, so, aber sonst irgendwie auch gar nichts mehr. Der tut nicht mehr so viel. Alles, was der Heilige Geist mal getan hat, das ist abgeschlossen. Er überführt uns von Sünde und Ende. Da würden wir ihn sehr stark eingrenzen, denn es gibt so viele Bibelstellen, die davon berichten, was der Heilige Geist tut und was er uns schenken möchte. Und auf der anderen Seite kann man auch das zu sehr betonen und sagen, ja, der Heilige Geist, das ist doch das, was Jesus uns geschickt hat. Das ist doch jetzt der Teil von Gott, mit dem wir leben sollen. Also dreht sich alles um den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig. Wir sollen es weder vom Vater und Sohn abtrennen, noch sollen wir das irgendwie lediglich als eine Kraftwirkung sehen von Gott. Der Heilige Geist tut etwas in unserem Leben. Er bewirkt etwas, dass wir neu werden, dass wir innerlich neu werden, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass wir ausgerüstet werden zu dem, wozu Gott uns berufen hat. Und als Eingangsvers möchte ich aus Petrus zitieren, und zwar aus 1. Petrus 4, Vers 10. Ihr könnt gerne eure Bibel einschalten, also 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Das erste Wort, dient. Nicht herrscht oder manipuliert oder sonst irgendwas, sondern dient. Dienen bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und in dieser dienenden Haltung sollen wir den anderen Geschwistern hier in der Gemeinde entgegentreten. Und zwar mit der Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns Gaben gegeben. Dazu gehören natürlich die natürlichen Gaben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten. Das, was genetisch Gott in uns angelegt hat, das sollen wir einsetzen. Aber hier steht die Gabe, die wir empfangen haben. Das bedeutet, das, was Gott durch den Heiligen Geist in dein Leben hineingelegt hat, damit sollen wir einander dienen. Als gute Haushalte der mannigfachen Gnade Gottes. Haushalte bedeutet, Acht zu geben und richtig zu bewerten. Wenn man in einem Betrieb haushalterisch tätig ist, dann muss man sich um die Finanzen kümmern, dass sie gut eingesetzt werden. Nicht nur irgendwie das Geld vergraben, sondern so einsetzen, dass es am besten vermehrt wird. Und so ist das auch im geistlichen Leben. Gott hat uns mit Gaben beschenkt und die sollen wir einsetzen, damit sie sich vermehren. Und wir sollen es nicht vergraben. Das bedeutet, Haushalter zu sein. Und Gott ist da auch sehr abwechslungsreich. Nicht jeder Mensch ist gleich, das haben wir schon festgestellt. Und auch nicht jeder Mensch ist gleich beschenkt von Gott. Das ist keine Wertung von Gott, sondern, kommen wir später noch darauf zu, sondern das ist individuell, ist das von jedem, von Gott für jeden Menschen abgestimmt, weil Gott mit jedem Menschen einen ganz individuellen Plan hat. Und wir leben in einer Zeit, wo das möglich ist, wo wir wirklich auch einander dienen können. Erinnern wir uns an die Zeit des Alten Testaments. Da gab es nur wenige Menschen. Da gab es Propheten, ein paar. Da gab es Priester, ein paar. Da gab es Könige, nur ganz wenige. Meistens immer nur ein gleichzeitig. Die vom Heiligen Geist erfüllt gewesen sind und so dem Volk gedient haben. Und schon der Prophet Joel hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo der Geist Gottes auf alle Menschen ausgegossen wird. Und Petrus zitiert das in seiner Predigt zum ersten Pfingstfest. Er hat gesagt, und diese Zeit ist jetzt gekommen. Gott hat beschlossen, den Heiligen Geist auf alle Menschen auszugießen. Und alle Menschen sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und alle Menschen sollen sich einander dienen mit den Gaben des Heiligen Geistes. Deshalb geht das Thema Heiliger Geist auch jeden von uns an. Es gehört zu unserem Leben als Christ dazu. Jeder gläubige Mensch ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jeder Mensch hat eine Gabe von Gott zugewiesen bekommen. Und jeder soll auch mit dieser Gabe in der Gemeinde dienen. Und jede Gabe zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dieser mannigfaltigen Fülle an verschiedenen Gaben, die Gott gibt. Und wie gehen wir dann mit den Gaben um, die Gott uns gibt? Das schreibt Paulus an die Korinther, 1. Korinther 1, Vers 7. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Gott verteilt das so, dass kein Mangel da ist. Gott hat den Überblick. Es ist ja die Gemeinde von Jesus. Er weiß ja, welche Leute hier sind. Er weiß, was wir brauchen, wie wir einander dienen sollen. Und er sorgt sich darum, dass es keinen Mangel gibt. Theoretisch. Da ist aber noch dieser Faktor Mensch dabei. Ob wir auch gute Haushalter sind, diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch für die Gemeinde einzusetzen. Und dieser Vers, damit ihr keinen Mangel habt, das sollte unsere Zielvorstellung sein. Ja, ich möchte nicht, dass Mangel in der Gemeinde ist. Und ich möchte das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, das möchte ich auch weitergeben. Ich möchte damit dienen. Gott möchte nicht, dass wir Mangel haben. Gott möchte nicht, dass wir leiden. Und es ist auch klar, wenn Gaben Gottes in der Gemeinde sind, bekommen wir vielleicht auch Probleme, die wir ohne nicht hätten. Das ist immer so. Aber ohne hätten wir das Leben von Gott nicht. Ist wie in einer Familie. Wenn man Kinder in der Familie hat, hat man Probleme, die man ohne Kinder nicht hätte. Aber das sind noch schöne Probleme, oder? Meine meistens. Schön, dass ihr mal einer Meinung seid. Aber das ist so, ne? Ist so. Kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Aber das wäre doch viel weniger Leben. Ich weiß das von mir zu Hause, wir waren 5 Kinder und ich fand es immer schön. Es war manchmal auch laut und manchmal habe ich mich auch gestritten. Aber jetzt, wenn ich rückblicke auf die vielen Jahre, ich will keinen meiner Geschwister vermissen. Und ich freue mich so sehr über die Zeit, die wir gemeinsam erlebt haben und die Zeit, wo wir uns gegenseitig unterstützen konnten und bis heute unterstützen. Es ist immer so, sobald man was hat, ist das Potenzial zu einem Problem da. Man kann natürlich sagen, okay, dann will ich das nicht, weil ich keine Probleme möchte, das ist eine Sache. Aber die andere Sache ist, okay, dann gehen wir halt das an, dass wir die Probleme bearbeiten, dass das halt nicht zu einer Last wird. Ich habe schon Gemeinden kennengelernt, da gab es dann eine geistliche Feuerwehr. Und sobald sich irgendwie etwas von geistlichen Gaben geregt hat, wurde dann die geistliche Feuerwehr aktiviert und alles gleich gelöscht. Und da war das Leben dann weg. Das war alles tot wie einfach ein Gebäude, was da steht. Und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die von Gott begabt sind durch den Heiligen Geist und das dann auch falsch benutzen, die das dann aus egoistischen Interessen tun und die eigene Ehre suchen. Und manchmal lässt Gott sowas gewähren, aber das macht auch Probleme. Und wir wollen deshalb uns angucken, was die Bibel dazu sagt, wie man damit umgeht, was das überhaupt ist, wozu das da ist, wie wir damit umgehen können und wie das in der Gemeinde praktiziert werden kann. Wir sollen den Heiligen Geist nicht zurückhalten und wir sollen auch nicht irgendwie Druck machen, dass dann mehr kommen soll oder was auch immer. Und in meiner Teenie-Zeit wusste ich nicht ganz genau, ich wusste vom Heiligen Geist, aber ich wusste nicht, ob ich den haben möchte. Das war mir ein wenig suspekt. Und wir hatten dann auch Geschwister, ältere Geschwister in der Gemeinde, die uns dann gelehrt haben. Und ich weiß noch, ein alter Bruder hat dann gesagt, wenn er um den Heiligen Geist bittet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht den Geist von unten bekommt, ne? Und das hat mir Angst gemacht. Ich wollte nämlich auf gar keinen Fall irgendwie mich ausstrecken nach dem Übernatürlichen, dann einen Dämon in mir tragen. Dann habe ich dann am Anfang gesagt, nee, das ist nichts für mich. Matthias, halte ich davon fern. Sollen die anderen mal machen, die haben Erfahrung, aber ich nicht. Und erst später habe ich gemerkt, dass das ein ganz großer Unsinn war, der mir da mitgeteilt worden ist. Und da gibt es eine ganz tolle Bibelstelle dazu, die ich mit euch teilen möchte. Und ihr dürft gerne mitlesen. Und die steht in Lukas 11. Lukas 11, die Verse 9 bis 13. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? So nun ihr, die ihr arg seid oder böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Hier geht es genau um dieses Thema. In den Versen davor geht es auch um Gebet. Die Jünger fragten, ja, wie sollen wir beten, was sollen wir beten? Und Jesus lehrt ihnen das Vater unser. Darüber haben wir ja schon mal vor ein paar Wochen gesprochen. Und dann geht es hier noch weiter. Jesus lehrt uns, wie wir beten sollen. Was wir beten sollen. Und manchmal beten wir und haben Zweifel. Hört Gott eigentlich zu? Ich meine, es gibt da viele Menschen. Und warum ausgerechnet mir? Hat er vielleicht was Besseres zu tun? Und Jesus betont das hier ganz deutlich. Ich sage euch, oder hört mal gut zu, was ich euch jetzt sage. Und dann sind da so drei kurze Merksätze, die man sich ganz leicht ins Gehirn einschreiben kann. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Drei kurze Sätze. Und hier ist so ein Passiv verwendet. Und das bedeutet nicht, dass einfach irgendwie auf übernatürliche Art und Weise eine Tür aufgeht oder man was bekommt oder dass eine unbekannte Person das tut, sondern das ist eine Umschreibung für das, was Gott tut. Bittet und Gott wird euch geben. Sucht, ihr werdet finden, okay, und klopft an und Gott wird euch die Tür auftun. Das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Jesus lebte ja nicht in Deutschland, sondern im Vorderen Orient, in Israel. Und da war es eine Tagesordnung, dass man am Straßenrand Bettler gesehen hat. Und die haben gebettelt. Und die haben meistens nicht nur irgendwie so gesessen, sondern wirklich darum gebeten, etwas zu bekommen. Wir sehen das von dem kranken Mann, der an der Pforte des Tempels sitzt und dann Petrus und Johannes an ihm vorbeigehen, Apostelgeschichte, und er wird da später geheilt. Er bittet um etwas. Und manchmal sind Menschen vorbeigegangen und haben nichts gegeben. Und dann sind die Bettler vielleicht hinterhergelaufen und gesagt, hallo, du siehst so aus, als ob du was hast, ich habe nichts, kannst du mir nicht etwas geben? Das bedeutet dieses Suchen, dieses Nachgehen. Und wenn er immer noch nichts gegeben hat, dann hat er notfalls sogar noch an die Tür geklopft und hat gesagt, hallo, ich weiß ganz genau, dass du was hast. Ich möchte was haben, ich verhungere, du hast was. Wir können uns das nicht vorstellen hier in Deutschland, das macht ja kein Deutscher so, ne? Das geht ja über seinen Stolz. Aber das ist eine andere Kultur und das war damals so. So haben die Menschen, die armen Menschen, um etwas gebeten, was sie nicht hatten. Die haben gebettelt. Und Jesus möchte damit ausdrücken, genauso wie da so ein Mensch so ganz beharrlich sein kann, quasi penetrant sein kann, um etwas zu bekommen, genauso beharrlich sollen wir sein, wenn wir Gott um etwas bitten. Nicht so, Gott, wenn es dein Wille ist, willst du mir geben? Nee, na okay, dann nicht. Was ist dir wirklich auf dem Herzen? Was ist dir wichtig? Wofür brennt dein Herz? Was sagst du Gott? Was möchtest du, dass er für dich tut, was er dir gibt? Dann bleib da dran und er wird es dir geben. Nämlich das ist die Antwort hier drauf. Noch viel wichtiger als die Beharrlichkeit beim Gebet ist, dass Jesus uns deutlich macht, dass Gott antwortet. Wenn ihr bittet, Gott wird euch geben. Wenn ihr ihn sucht, dann werdet ihr auch Gott finden. Und wenn ihr anklopft, dann wird Gott euch die Tür aufmachen. Und da geht es weiter, denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der sucht, der findet. Und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Jeder, ohne Ausnahme. Gott antwortet ohne Ausnahme. Das muss man erstmal sacken lassen. Gott antwortet. Immer. Wenn wir zu ihm kommen. Und das ist Jesus so wichtig, dass er uns das hier mitteilt. Vielleicht hatten die Jünger auch Zweifel, ja, wenn wir bitten, hört Gott überhaupt oder tut er überhaupt was oder ist ihm das alles egal? Nein, das ist wichtig. Sei beharrlich im Gebet und Gott antwortet. Vielleicht haben wir mal Erfahrung gemacht und das nicht so erlebt. Vielleicht kann das sein. Aber meine Erfahrung ist nur zweitrangig. Was steht in der Bibel? Was sagt Jesus uns? Das ist das, woran ich mich halten möchte. Wenn ich eine andere Erfahrung gemacht habe, dann möchte ich neue Erfahrungen machen. Dann sage ich, Gott, vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden, vielleicht habe ich nicht beharrlich genug gebetet. Ich bin da dran. Ich erwarte und ich warte auf eine Antwort von dir. Jeder ohne Ausnahme bekommt eine. Und dann erzählt Jesus noch ein Gleichnis vom liebenden Vater. Er fragt dann auch, ne, welcher Vater unter euch, ne, wenn ein Sohn da ist und der sagt, ich hätte gern ein Stück Brot, gibt einen Stein. Wer macht das? Und die Antwort ist natürlich, ja, natürlich gar kein Vater. Welcher Vater könnte sowas tun? Und dann geht's weiter. Oder wenn er um einen Fisch bittet, dann eine Schlange. Oder wenn er um ein Ei bittet, gibt ihm einen Skorpion. Das waren jetzt nicht irgendwelche Luxusgüter, das waren Lebensmittel des täglichen Lebens. Am See Genezareth hat man Fisch gegessen. Ja, zu einem guten israelischen Frühstück gehört heute immer noch ein Ei dazu und Brot natürlich. Das ging jetzt nicht um irgendwelchen Luxus, sondern es geht um das Bedürfnis des Kindes. Und Es gibt natürlich keinen Vater, der deinem Kind etwas Schlechtes tun möchte, sondern er gibt dem das, worum das Kind, wofür das Kind Bedarf hat. Und dann sagt Jesus, wenn wir schon als irdische Väter oder als böse Menschen, böse im Vergleich zu Gott, nur Gott ist allein gut, wenn wir schon in der Lage sind, Gutes zu tun, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel? Wenn wir anderen Menschen zutrauen, dass sie uns Gutes tun, wenn wir unserem Vater zutrauen, dass er uns Gutes tut, wie viel mehr dann sollen wir unserem Vater im Himmel zutrauen, dass er uns Gutes tut, oder? Und ich behaupte mal, wenn man nur einen kleinen Funken Glauben hat, dann muss man dieser Aussage von Jesus zustimmen. Der allmächtige Gott möchte dein Vater sein. Er möchte dieser Vater sein, von dem Jesus hier geschrieben hat. Und was ich hier auch noch lesen kann, ist, Gott gibt nur gute Gaben. Wenn wir jetzt um etwas Schlechtes bitten, dann wird Gott auch antworten, aber dann wird er ein Nein antworten. Bei Gott ist nichts Böses, nichts Schlechtes, sondern nur Gutes. Und er möchte nicht, dass wir uns schaden oder dass wir dem Nächsten von uns zum Schaden sind. Wenn das Kind in diesem Gleichnis jetzt den Vater um eine Schlange gebeten hätte, welcher Vater würde dem Kind dann eine Schlange geben? Vielleicht gibt es welche, weiß ich nicht, so Hauptsache weg das Kind oder so, aber ein liebender Vater, der wird doch niemals einem Kind seinem Kind eine Schlange geben. Vielleicht kann das Kind mit der Schlange umgehen, aber dann ist es vielleicht zu einer Gefahr für das Umfeld des Kindes. Und so kann es auch mal sein, dass wir Gott um etwas bitten und die Antwort von Gott ist ein Nein. Ein Nein zu unserem Schutz oder zum Schutz von den Menschen, die in unserem Umfeld sind. Aber dieses Nein ist genauso liebevoll wie das Ja. Gott ist Liebe. Er ist nicht nur ein Stück Liebe oder er hat nicht Liebe. Gott ist Liebe, das ist seine Person. Und hier geht es um eine ganz besondere Gabe, von der Jesus spricht, nämlich die Gabe, die gute Gabe von Gott ist der Heilige Geist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das heißt, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, um die Gabe des Heiligen Geistes bitten, dann wird Gott, unser Vater, dieser Bitte immer entsprechen. Das ist das, was ich sehe, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Und der Heilige Geist bewirkt in uns ein neues, ein verändertes Leben. Und er gibt uns eine göttliche Kraftausrüstung für unsere Berufung, die Gott uns bestimmt hat. Das bedeutet für mich, wenn ich jetzt den Fokus darauf lege, auf die Gaben des Geistes, auf das, was Gott uns gibt, dann möchte ich, dass das gefördert wird, weil das gute Dinge sind. Jesus sagt, dass es gut ist und wir wollen uns ausstrecken nach dem, was gut ist. Wir wollen uns ausstrecken nach dem, was gut für uns ist und was gut für die Gemeinde ist. Dazu brauchen wir Vertrauen zu Gott, dass er wirklich ein guter Vater ist. Wir brauchen Vertrauen zu unseren Geschwistern hier in der Gemeinde, dass sie das, was sie von Gott empfangen haben, auch gut einsetzen. Und wir brauchen ein klares Verständnis von dem, was Gott uns durch die Bibel sagt. Und das soll immer diese drei Punkte sein, an denen ich das festmachen möchte, wie wir mit dem Thema Geistesgaben umgehen wollen. Es gibt dann noch zwei ganz konkrete und ausführliche Bibelstellen, die das beschreiben, was das bedeutet, die Gaben des Geistes in der Gemeinde zu haben. Das eine ist aus dem 1. Korintherbrief, die Kapitel 12 bis 14. Könnt ihr auch euch schon mal durchlesen. 12, 13 und 14. Sehr interessant. Das wird einige Predigten dauern, bis wir damit durch sind. Mache ich nicht heute. Aber in Römer 12 steht auch schon etwas, in etwas kürzerer Form, auch eine sehr zentrale Aussage dazu. Und darauf möchte ich noch mal kurz eingehen, sozusagen als Appetizer für die nächsten Predigten. Römer 12, Verse 3 bis 8. Denn ich sage, also Paulus, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Verrichtung haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber untereinander Glieder. Wenn wir aber auch verschiedene Gaben haben nach der uns verliehenen Gnade, zum Beispiel Weissagung, so stimmen sie doch mit dem Glauben überein. Wenn einer dient, sei es so in dem Dienst, wenn einer lehrt, in der Lehre. Wenn einer mahnt, in Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Fleiß. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit, die Liebe sei ungeheuchelt. Paulus benutzt hier das Bild eines menschlichen Körpers für die Gemeinde. Jedes Körperteil hat eine spezifische Aufgabe. Und genauso hat auch jeder Christ in der Gemeinde einen ganz spezifischen Dienst geschenkt durch den Heiligen Geist. Es ist gut, dass wir zwei Augen haben. Aber es ist auch gut, dass wir nicht mehr haben, sondern dass wir auch noch Hände haben. Und es ist auch gut, dass nicht alle Finger an meiner Hand Daumen sind. Und es ist auch gut, dass mein ganzer Körper nicht nur aus Fingern besteht. Und es ist gut, dass ich Beine habe, um zu laufen, und Füße. Und so viele andere Dinge, die sind gut. Und sie sind aber, funktionieren aber nur dann gut, wenn sie auch zusammenwirken. Vielleicht wart ihr schon mal verletzt, habt euch den Arm gebrochen. Und plötzlich merkt ihr, mit einem Arm ist man arm dran. Es funktioniert gar nicht mehr alles so wie früher. Allein wenn man sich anziehen möchte, das macht man so unbewusst. Man benutzt das. Schon mal mit einer Hand Auto gefahren? Auch nicht so einfach. Ja klar, mit Handy im Ohr, ne? Ja, so klar. Man kann sich mal drüber nachdenken, was wäre, wenn ich nur ein Bein hätte oder wenn mir ein Daumen fehlen würde. Es würde uns immer einschränken. Es würde was fehlen. Und so ist das auch in der Gemeinde. Wir brauchen uns einander in unserer Unterschiedlichkeit. Und manchmal hakt das, manchmal kneift das, ist bei meinem Körper auch so, manchmal macht das Schmerzen. Da muss er besonders gepflegt werden. Aber nur in dem, wie wir gemeinsam unterwegs sind, kann unsere Gemeinde gesund sein, kann sie wachsen und kann sie die Aufgabe erfüllen, die Gott für uns als Gemeinde vorgesehen hat. Nur wenn wir alle zusammenstehen. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Gott gibt uns Gaben, wir dürfen sie empfangen, wir können sie uns nicht verdienen. Es ist ein Geschenk, es ist eine unverdiente Gabe von Gott. Und das geht über unsere natürlichen Fähigkeiten hinaus. Gott beschenkt uns mit Gaben. Das, was wir eigentlich gar nicht tun könnten, können wir dann tun. Und Gott schenkt uns das, damit wir die Gemeinde ermutigen und auferbauen können. Weil Gott weiß, was wir benötigen, deshalb schenkt er uns das und bereichert uns so gegenseitig. Und wenn ich mir die Verse hier durchlese, was Paulus hier an die Römer schreibt, dann entdecke ich, dass wir in der Gemeinde noch Entwicklungspotenzial haben. Das heißt, wir können dann noch weiter dran an diesem Thema arbeiten. Und ich wünsche mir, dass wir uns da genauso nach ausstrecken, wie das Jesus beschrieben hat in Lukas 11, Vers 9. Bitten, suchen und anklopfen. Wenn du noch nicht weißt, welche Gabe Gott für dich hat, dann fang an zu beten. Dann bitte Gott darum, das dir zu zeigen. Oder bitte Gott überhaupt, dich zu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und hör nicht eher auf zu beten, bis du das empfangen hast. Denn es ist die Zusage von Jesus, wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Paulus beschreibt auch verschiedene Gaben, die der Heilige Geist gibt. Darauf möchte ich gar nicht so detailliert eingehen. Da ist die Prophetie beschrieben. Das ist das durchschauende und aufdeckende Wort. Aufdeckende Vergangenheit, die Deutung der Gegenwart und eine Ansage für das, was Gott in der Zukunft tun möchte. Prophetie ist nicht das mit dem Zeigefinger, sondern es ist das weit geöffnete Arme der Liebe Gottes. Dann spricht Paulus von Diakonie, das bedeutet Versorgung in Bedürfnissen. Das ist auch eine Gabe des Geistes. Nicht jeder kann das so. Aber es gibt Menschen, die ein Herz haben, die helfen müssen. Manche haben eine Schwäche, immer anderen helfen zu müssen. Ist keine Schwäche, ist eine Gabe von Gott. Solange man nicht versucht, die Welt verbessern zu wollen. Dann spricht Paulus von einer gesunden Lehre. Es geht darum, nicht zu manipulieren, sondern das, was im Wort Gottes steht, gut und deutlich auszulegen. Paulus spricht von Ermahnen. Das ist Teil der Seelsorge. Seelsorge bedeutet nicht, den anderen zu betuddeln. Manchmal muss man ermahnen. Aber es ist auch keine verkappte Psychotherapie. Es geht darum, dass wir in den Wegen Gottes gemeinsam unterwegs sind. Es geht darum, dass derjenige, der zu klein von sich denkt, dass er hochgehoben wird und dass derjenige, der vielleicht ein wenig überheblich ist, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Dann spricht Paulus von Hilfe. Das geht nicht darum, dass wir für alles, was wir tun, immer Lohn bekommen müssen oder einen Dank bekommen müssen, sondern es geht darum, dass wir den anderen uneigennützig helfen. Und genauso dann der Leitungsdienst. Leiten, vorstehen, ohne nach eigener Ehre zu suchen, sondern im dienenden Eifer, dem anderen zu helfen. Und Barmherzigkeit mit Freude, anderen vom ganzen Herzen Gutes tun zu wollen. Und Gott schenkt uns diese Gaben nicht, damit wir uns selbst verwirklichen können, damit ich irgendjemand sage, oh, der Matthias, das ist aber ein toller Hecht, darum geht es nicht. Ich glaube, dann würden wir geistlich daran ersticken, weil wir dann immer mehr auf uns einsammeln wollen, sondern die Gaben sind zum Dienst füreinander da. Das, was Gott mir geschenkt hat, das ist eine Aufgabe für mich, dass ich das weitergebe an die Menschen in der Gemeinde. Wir sind Glieder an einem Leib und deshalb aufeinander angewiesen. Der Fuß ist auf die Hand angewiesen und das Auge auf das Gehirn und Hand und Auge spielen zusammen und so viel mehr. So sind wir als Gemeinde alle zusammen. In der Gemeinde von Jesus gibt es keine Elite. Jeder Dienst hat seine Berechtigung und seine unentbehrliche Bedeutung für das Ganze. Geistesgaben sind nie Selbstzweck, sondern immer eine Dienstgabe, eine Gabe zum Dienen. Und Gott gibt auch nicht immer das Gleiche, sondern er gibt nach dem Maß unseres Glaubens, gemäß dem, was in der Bibel steht. Das heißt, er überfordert keinen Menschen, sondern individuell abgestimmt auf jeden, auf jede Person und auf jede Persönlichkeit wird das eingeordnet und eingegrenzt. Gott gibt Weise. Wir sollen uns nicht überheben, nicht unsere eigene Ehre suchen, nicht Aufgaben übernehmen, für die ich vom Heiligen Geist gar nicht begabt bin, weil ich mir da etwas mehr erhoffe, mehr Ansehen erhoffe. Gott überfordert uns nicht, also wollen wir uns auch nicht selber überfordern. Und für das, was wir tun sollen, werden wir von Gott begabt. Gott kümmert sich darum. Und dann könnt ihr euch mal die Frage stellen, habe ich auch gemacht. Stellt euch mal vor, unsere Gemeinde würde wirklich so in dem leben, was Paulus schreibt und auch in dem, was wir nachlesen können, 1. Korinther 12, 13 und 14. Wie könnte unsere Gemeinde aussehen? Wie könnte unser Ort aussehen? Wie könnte unser Land aussehen, wenn wir wirklich in dem leben könnten? Wenn wir das Entwicklungspotenzial, was in unserer Gemeinde noch da ist, wenn wir es auch wirklich nutzen wollen, wenn wir es nutzen. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Jesus-Verwirklichung. Sein Reich soll kommen. Das ein kurzer Einstieg in das Thema. Beim nächsten Mal gibt es mehr davon und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du klare Worte gefunden hast, als deine Jünger gefragt haben, was überhaupt Gebet ist und wie wir beten sollen. Danke dafür. Danke, dass du da nicht im schwammigen Bereich geblieben bist, sondern du hast klar gesagt, wie das Herz des Vaters ist. Danke dafür, dass wenn wir zu dir kommen, dass du uns hörst. Und danke, dass von dir gute Dinge kommen. Nur Gutes kommt von dir. Wir wollen dir vertrauen und wir wollen dir glauben. Und wir wollen nicht aufhören zu bitten. Wir wollen nicht aufhören zu suchen und nicht aufhören anzuklopfen. Jesus, es gibt noch so viel mehr, was wir noch nicht entdeckt haben in unserem Leben. Es gibt noch so viel mehr für unsere Gemeinde, was wir noch nicht erleben. Und ich bete darum, dass du uns dabei hilfst, dass wir immer mehr so werden, wie du dir das vorstellst. Wir wollen deinen Plan, den du für uns hast, den du für unsere Gemeinde hast, den wollen wir umsetzen. Wir wollen dir nicht im Weg stehen. Wir wollen Botschafter sein für dich. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Und danke, dass wir uns auch ausstrecken dürfen nach den Gaben des Heiligen Geistes. Danke, dass das eine göttliche Realität ist und ich bete darum, dass diese Realität auch in unserem Leben und unserer Gemeinde zum Vorschein kommt. Danke dafür. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du zu unseren Herzen redest. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen.